Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Samstag, Fokuszeit. Ich heiße Sie herzlich willkommen und entführe Sie in die Aula Bernardi im Zisterzienserkloster Mehrerau. Die Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem in Bregenz, ein päpstlicher Laienorden bestehend aus Männern und Frauen, haben auch den selbstgewählten Auftrag, sich mit Kirchen- und Glaubensfragen auseinanderzusetzen. Das bekommt in Krisenzeiten der katholischen Kirche eine besondere Bedeutung, insbesondere wenn es um Moral und ethische Fragen sowie um die Auseinandersetzung mit dem System katholische Kirche geht. Mancher Befund klingt sehr deutlich.
Wenn Piloten so ausgebildet würden wie die Priester, jede Maschine Bruchlandung. Wenn Chirurgen so ausgebildet würden, jeder Patient tot. Priester brauchen keine Fortbildung. Mein Bruder ist Orthopäde, sagt, wenn ich mich nicht fortbilde und mache einen Fehler, gehe ich ins Gefängnis. Priester brauchen das nicht.
Jeder weiß, ein guter Weinstock bringt guten Wein.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Die Reben werden verbrannt, sie werden ins Feuer geworfen. Wir haben sogar eine Krankheit dafür inzwischen. Das Burnout-Syndrom. Die Menschen werden verbrannt, sie werden von der Welt verbrannt, weil sie keine innere Nahrung haben. Sie sind nicht mehr angebunden.
Zur ethischen Debatte gehört auch der Begriff der Menschenwürde. Die christliche Ethik und der Glaube sollte die Menschen nicht blockieren, sondern befreien.
Weil der christliche Glaube nach Reflexion schreit. Der Glaube sucht die intellektuelle Reflexion. Was haben wir daraus gemacht? Bis 1965 hieß Glauben, das für Wahrheiten der Sätze, die katholische Kirche dir zu glauben vorgibt. Das ist vorgekautes Fressen, meine Damen und Herren. Das ist tot. Und das spüren die Menschen und sagen, Katholiken sind dumm. Die plaudern nur nach, was man ihnen vorgibt. Die denken gar nicht. Habe ich oft genug gehört.
Mit der Wahl von Papst Franziskus habe am 13. März 2013 eine neue Zeitrechnung im Vatikan begonnen.
Paradigmenwechsel in Rom. Zwei Päpste in Anführungsstrichen. Der eine stand noch für das System, der andere steht für den Menschen.
Matthias Beck ist Professor an der Universität Wien für theologische Ethik, früher Moraltheologie. In seinen soeben gehörten Eingangsstatements wurde deutlich, Professor Beck ist mit mancher Entwicklung in seiner Kirche unzufrieden. Er stellt die rhetorische Frage, warum in der katholischen Kirche mit dem Begriff Ethik so wenig Positives verknüpft werde. Seine Erklärung, die christliche Ethik werde den Menschen so vorgestellt, dass sie das Leben blockiere und nicht befreie. Um diesen Weg der Befreiung geht es in dieser Sendung. Grundlage dafür ist das Buch von Matthias Beck. Es trägt den Titel »Was uns frei macht für eine Spiritualität der Entfaltung«. Wir überschreiben diese Sendung vor der Karwoche mit »Fastenpredigt«, weil ihr entsprechend ein Thema vertiefend behandelt wird und wir stellen ihr die Empfehlung voran »Gönn dir innere Nahrung«. So formuliert es Professor Matthias Beck, vermutlich auch, weil er den inneren Hunger und die seelische Not der Menschen als Apotheker, als Arzt und als Priester kennt. Mit der Philosophie sind es bei ihm 4 absolvierte Studien. Und obendrein, Matthias Beck kennt nicht nur die Menschen, sondern als ehemaliger Junioren-Europameister im Dressurreiten auch die Pferde.
Ich bin zwar so seit 20 Jahren in Wien, aber geboren in Norddeutschland, in Hannover. Mein Vater kam aus Schlesien, meine Mutter aus Pommern, geflohen, vertrieben und sind dann gelandet in Hannover. Und da bin ich aufgewachsen und da spricht man angeblich nach dem Burgtheater das beste Deutsch. Also, ich kann nichts anderes, ich kann nur Hochdeutsch. Also, vielen Dank, du hast alles richtig gesagt, Junioren-Europameister im Dressurreiten. Das war deswegen wichtig, weil ich als Kind ein bisschen ein ungezogenes Kind war in der Schule. Ich habe immer etwas übers Ziel hinausgeschossen. Also wenn ich das heute Abend auch tue, wenn ich ein bisschen zu forsch vorwärts gehe und zu direkte Thesen vertrete, dann nehmen Sie es als Aufforderung, weiter darüber nachzudenken. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil mir etwas leid tut. Ich bin auch seit 2011 ein katholischer Priester, also erst seit 8 Jahren jetzt. Mit 25 Jahren brach mein Leben um. Ich habe nicht von vornherein vorgehabt, so viel zu studieren. Und meine Mutter hat schwer gelitten darunter, wenn sie dann abends mal eingeladen war. Ich habe noch einen Bruder, der ist Orthopäde. Und der hat dann schon eine Familie gehabt mit 26 Jahren. Da habe ich noch mal Medizin studiert und dann war ich 31 und habe auch gearbeitet. Und dann habe ich Philosophie studiert und Theologie studiert. Und wenn meine Mutter abends eingeladen war, haben sie immer gefragt, ja, und was macht denn Ihr Sohn Matthias? Hat er gesagt, ja, der studiert schon wieder. Und dann war er schon älter, was macht er denn jetzt? Er schreibt schon eine zweite Doktorarbeit. Aha. Also es war ihr dann irgendwann peinlich, dann haben auch die Freunde aufgehört zu fragen. Mich hat mal jemand gefragt, haben Sie eigentlich jemals gearbeitet? Ja, auch das habe ich. Na gut, also ich bin ein römisch-katholischer Christ, aber meine Mutter war evangelisch. Ich war der einzige Katholik in Hannover, in Norddeutschland. Ich musste mich immer verteidigen. Ich durfte damals nicht mit Fußball spielen als Katholik, aber ich war dann ganz gut im Tor. Ich war Torwart. Dann haben sie mich doch gebraucht. Dann durfte ich doch mitspielen. Also ich sage das alles nur, weil dadurch auch meine Religiosität gewachsen ist. Ich habe so eine Grundreligiosität mitbekommen, war Messdiener, aber so Kirche als Struktur, Gemeinde, das war mir irgendwie immer ein bisschen eng, um nicht zu sagen, es hat mir ein bisschen Angst gemacht, diese Struktur der Kirche. Also war das eigentlich nie in meinem Plan, irgendwie mal Theologie zu studieren, geschweige denn Priester zu werden. Aber die Wege des Herrn sind unergründlich. Ich bin dann doch auf diese Schiene gekommen und bin auch sehr zufrieden damit. 20 Jahre Wien hat mich sehr geprägt, im positiven Sinne. Wien ist eine tolle Stadt, hier auch natürlich, wunderbar. Also Österreich an sich mag ich sehr. Gut, wie bin ich auf dieses Buch gekommen, was uns frei macht für eine Ethik der Entfaltung? Meine Erfahrung ist, vielleicht ist es hier ganz anders, so in dem katholischen Umfeld, wir hatten vor 20 Jahren in Wien 80% Katholiken, jetzt haben wir 40% und in 20 Jahren haben wir wahrscheinlich 20%. Dann kommen sofort danach die ohne Bekenntnis und dann kommen die Muslime. Und dann geht es wahrscheinlich noch weiter runter mit dem katholischen Christentum. Es gibt Schulen in Wien, da sagen Lehrer, es gibt keinen einzigen Katholiken mehr. Oder sogar, es gibt keinen einzigen Christen mehr. Ich habe mich gefragt, wie kommt das? Was mich immer traurig gemacht hat, dass wir mit so vielen Verboten arbeiten. Auch im Bereich der Sexualmoral. Leider hat sich viel zu viel um die Sexualmoral gedreht. Das fällt uns jetzt auf den Hut. Du darfst das nicht und vor der Ehe nie und Kondom nicht und Pille nicht, Abtreibung nicht. Alles schön und gut. Aber haben wir den Menschen gesagt, was sie denn positiv dürfen oder sollen? Oder Jugendliche fragen, warum soll ich in die Kirche gehen? Was bringt mir das? Und das ist eine berechtigte Frage. Früher hat man gesagt, frag nicht so viel, geh in die Kirche. Man macht das so, das ist eine Pflicht, Sonntagspflicht und Ehepflicht und immer nur Pflichten. Das geht heute nicht mehr. Die Jugendlichen fragen zu Recht, was bringt mir das? Warum soll ich in die Kirche gehen? Habe ich etwas davon? Bringt mir das was für den Alltag? Ja oder nein? Also bin ich mal der Bibel nachgegangen, wo eigentlich positive Dinge stehen. Und sie stehen überall, man muss sie nur herausfinden. Die Bibel spricht gar nicht so viel vom Negativen. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Also alles positive Begriffe. Dann viele Bilder aus der Natur. Schaut euch die Blumen an. Die ganzen Gleichnisse. Ihr sollt Frucht bringen, wie ein Baum, wie ein Apfelbaum im Herbst schöne Früchte bringt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Es war jetzt im Herbst, im letzten Herbst, große Dürre, weil es nicht genug geregnet hat. Die einzigen, die ganz froh darüber waren oder die es nicht gestört hat, waren die Weinbauern. Und dann habe ich mich erkundigt, wie kommt das eigentlich? Dann haben sie mir gesagt, weil ein Weinstock bis zu 20 Meter lange Wurzeln hat. Über der Erde ist er relativ klein, 2-3 Meter vielleicht. Aber er hat ganz tiefe Wurzeln, kann das Wasser von ganz tief hergraben, heraufholen. Also Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und das Dritte, was mich an dieser Frage interessiert hat, was sind eigentlich die Herausforderungen der heutigen Zeit? Das ist die säkulare Welt. Das ist die naturwissenschaftlich und computermäßig geprägte Welt. Ich mache jetzt in Wien zum zweiten Mal schon an der Theologischen Fakultät ein Seminar über künstliche Intelligenz. Beim letzten Semester, normalerweise hat die Theologie pro Seminar so 10, 15 Teilnehmer, kamen schon über 40 Teilnehmer. Und in diesem Semester mussten wir bei der Anmeldung Nummer 70 sozusagen den Kanal zudrehen. Es wären sicher 140 Leute gekommen. In der Akademie für das Leben im Vatikan haben wir jetzt vor 4 Wochen unsere Sitzung gehabt. Da haben wir auch über diese Fragen gesprochen. Was mich interessiert, wir müssen uns mit Fragen der Welt auseinandersetzen. Deswegen bin ich auch gerne in diesen Kommissionen, vor allen Dingen in den politischen Kommissionen, weil man da Fragen der Welt bespricht. Nicht immer nur innerkirchliche Fragen. Große Systeme neigen zur Selbstreferenzialität. Sie drehen sich immer im eigenen Saft. Wenn wir wirklich katholisch sein wollen, was ein bisschen mehr ist als römisch-katholisch, nämlich allumfassend, dann müssen wir in die Welt hineinwirken, nicht nur in die Kirche. Wir haben einen Auftrag, Sauerteig zu sein für die Welt. Und der Papst hat in dieser Akademie auch Muslime hineingeholt, Atheisten hineingeholt, Juden hineingeholt, Abtreibungsbefürworter hineingeholt, junge Wissenschaftler hineingeholt, weil er sagt, wir müssen alles repräsentieren, was diskutiert wird. Und das ist einer meiner Hauptleidenspunkte, dass wir zu wenig offene Diskussionen haben. Wir brauchen freies Denken, wir brauchen freie Meinungsäußerung und wir brauchen Räume, wo alles gesagt werden kann. Nur dann kann der Geist sich entfalten. Und darum geht es. Wir haben zu lange Unterdrückung der Gedankenfreiheit gehabt. Das hat in Frankreich zur Französischen Revolution geführt und in Deutschland zum Protestantismus und später dann zur Aufklärung mit Immanuel Kant. Der zentrale Satz bei Kant heißt: Befreie dich aus deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und wage, selber zu denken. Das ist das, was der Papst seinen Bischöfen und Kardinälen sagt. Legt die Manuskripte aus der Hand, redet ohne Angst und denkt selbstständig. Nachsatz hat mir ein Bischof gesagt, das haben wir ja nie gelernt. Und das ist die eigentliche Tragik, an der wir leiden, dass wir zu wenig selbstständig denken, dass wir uns nichts trauen. Es liegt so eine Glocke auf dem Ganzen und die Austrittswellen haben damit zu tun. Friedrich Nietzsche hatte schon so gesagt, die Christen müssten doch viel erlöster aussehen. Und darüber möchte ich sprechen heute.
Professor Matthias Beck gilt als herausragender Experte in ethischen Fragen. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Medizinethik. Und so ist er Mitglied der Akademie für das Leben im Vatikan, Mitglied der Bioethikkommission im Bundeskanzleramt, Mitglied der Ethikkommission der Europäischen Bischofskonferenz und Sachverständiger für medizinethische Fragen im Deutschen Bundestag. Professor Beck meint, eine gute Ethik soll dem Leben des Menschen in seiner Verbundenheit mit anderen dienen, für ein glückbringendes und gelingendes Leben. Und die von Blaise Pascal formulierte, nach den Sternen greifende Vorstellung lautet: Der Mensch übersteigt den Menschen um ein Unendliches. Dazu gehört das Denken, die menschliche Vernunft.
Wir haben drei große Krisen gehabt in der Weltgeschichte, die zu einem Denken angeregt haben. Und heute ist die vierte wahrscheinlich. Die erste große Krise war in der griechischen Philosophie. Da ging der Staat zugrunde, so wie heute Europa etwas unsicher dahinschwimmt. Und dann hat der Philosoph Aristoteles gefragt, wie kann man das wieder kitten? Und er ist immer tiefer gegangen und hat gefragt, was wollen die Menschen eigentlich? Was brauchen Menschen, damit sie selber gut zurechtkommen im Leben und damit auch der Staat funktioniert? Und er ist auf die geniale Idee gekommen, die bis heute gilt. Der Mensch will glücklich werden. Jeder Mensch will, dass sein Leben gelingt. Es gibt da ein paar Krankheitsphänomene. Ich habe einige Zeit in der Psychiatrie gearbeitet, wo Menschen sich selber verletzen, sich wehtun, um auf sich aufmerksam zu machen, aus vielen Gründen. Aber eigentlich will der Mensch sich nicht wehtun. Er will, dass sein Leben gelingt, dass sein Leben glückt. Glück heißt im Griechischen eudaimonia. Eu heißt gut und daimon ist der Geist. Also dem guten Geist folgen. Und so hat Aristoteles seine Tugenden entwickelt, innere Haltungen, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Ich könnte zu jeder etwas sagen, aber das lasse ich jetzt mal weg. Und wir haben das dann im Mittelalter weiterentwickelt bei Thomas von Aquin zu den christlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und dazu werde ich auch gleich etwas sagen. Also das war so eine erste Selbstvergewisserung, was sucht der Mensch eigentlich? Dann gab es im 4. Jahrhundert nach Christus eine zweite Phase der Selbstvergewisserung bei Augustinus. Der hat sich gefragt, was ist eigentlich, wenn ich in allem getäuscht werde? Selbst wenn Gott mich täuschen sollte, was bleibt dann eigentlich noch? Und er kam zu dem Ergebnis, selbst wenn mich alle Menschen täuschen, selbst wenn Gott mich täuscht, so weiß ich doch eines, dass ich es bin, der getäuscht wird. Und das hat wieder viele Jahrhunderte später René Descartes zu dem berühmten Satz gebracht, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Das heißt, ich vergewissere mich, selbst wenn alles um mich zusammenbricht, dass ich es bin. Und die Frage ist, was ist heute? Was trägt den Menschen heute? Und da lese ich ein Stück vor aus meinem Vorwort und fasse das dann so zusammen. Eine aufgeklärte christliche Philosophie und Spiritualität kann den auf sich selbst zurückgeworfenen Menschen auffangen, stärken und wieder gemeinschaftsfähig machen. Wir haben heute gesprochen über die Vereinzelung der Menschen, über die Internetkultur. Man ist nur noch in der virtuellen Welt unterwegs. Junge Menschen tun sich schwer, Beziehungen zu knüpfen, verlieren Empathiefähigkeit. Die christliche Botschaft: Es gibt in dir selbst einen Grund, der trägt. Du trägst alles in dir, was du zum Leben brauchst. Das klingt komisch. Lebt der Mensch nicht von der Gemeinschaft? Selbstverständlich brauchen Menschen einander. Der Mensch ist primär Mitmensch. Aber auch Gemeinschaften scheinen nicht mehr zu tragen. Kirche, auch Fußballvereine sagen mir, sie kriegen nicht mehr genug Spieler zusammen. Auch Gemeinschaften scheinen nicht mehr zu tragen, nur noch die Internetkommunität. Aber trägt sie wirklich? Daher stellt sich die Frage, ob nicht jeder Einzelne in sich göttliche Ressourcen trägt, die es zu entdecken gilt. Vielleicht kommt der äußerliche, verunsicherte Mensch erst jetzt zu seiner tiefsten Quelle zurück, vom Ich zum Du Gottes. Das Buch zeigt einen Weg dazu auf. Also die These ist, nicht ein ständiges Jammern über die Vereinzelung der Menschen, sondern das positive Aufgreifen des Einzelnen. Es geht aus meiner Sicht primär um den Einzelnen. Das klingt für katholische Ohren ganz komisch. Da wurde ja immer gesagt, die Kirche und die Gemeinschaft. Es geht primär nicht um die Kirche. Es geht um jeden Einzelnen. Biblisch heißt das so, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist schön, wenn wir schöne Kathedralen haben. Aber primär ist der Mensch der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sprechen davon, dass wir ein Gebäude sind von lebendigen Steinen. Das sind wir. Und der Mensch muss dazu hingeführt werden und angeleitet werden, dass er dieser Leuchtturm sein kann, jeder Einzelne. Deswegen kommt es auf jeden an. Wir schauen immer darauf, was kann die Kirche leisten oder was kann der Staat leisten. Nicht mehr so viel. Das ist sehr begrenzt. Aber jeder Einzelne von uns kann etwas leisten. Jesus selbst hat 12 Jünger ausgebildet, dass sie selber etwas tun. Jeder hat seine Berufung. Du, Petrus, machst das und du, Paulus, machst das und du, Johannes, machst das und du, Maria, machst das. Wir haben das heute gehört. Einzelne werden angesprochen. Maria soll den Sohn Gottes gebären. Und der Josef, ein armer Tropf, der dachte, seine Frau ist schwanger. Er wusste gar nicht, woher. Er wollte sie verlassen. Die ganze Dramatik, so schön, wie die heilige Familie oft dargestellt ist, war das gar nicht. Das war ziemlich ungemütlich sogar. Also jeder Einzelne wird bei seinem Namen gerufen. Die Ethik, die ich vertrete, wir nennen unser Institut jetzt theologische Ethik, nicht mehr Moraltheologie, weil das so moralisierend klingt, spricht immer vom Sollen, du sollst das und das tun. Manche Dinge soll man nicht nur, manche Dinge muss man sogar tun. Ich neige dazu, immer drastische Beispiele zu nehmen. Wenn du mit 190 Stundenkilometer in die Kurve fährst, dann musst du die Geschwindigkeit reduzieren, sonst bist du sicher tot. Dann kommen wir mal so ein bisschen aus kirchlichen Kreisen, ich lade sie ein dazu, das und das zu tun. Das wäre so, als wenn die Ehefrau zu ihrem Ehemann sagt, kaum mal, da kommt eine Kurve, du fährst 180, ich lade dich ein bisschen abzubremsen. Nein, er muss abbremsen, sonst ist er tot. Wenn Sie überleben wollen, müssen Sie dreimal täglich essen. Und wenn Sie einen anständigen Beruf ergreifen wollen, dann müssen Sie lesen und schreiben lernen. Es gibt bestimmte Dinge, das Buch spricht von der Freiheit, die muss man tun, um frei zu werden. Bei Goethe heißt das, wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer ein Knecht. Man muss etwas tun, um frei über sich bestimmen zu können. Und Christentum ist dazu da, den Menschen in diese Freiheit hineinzuführen, befreit zum freien Leben. Die Freiheit beginnt schon im Judentum, das Volk Israel wird befreit aus der Knechtschaft Ägyptens. Äußere Befreiung. 10 Gebote dienen der Freiheit des Menschen. Und dann im Neuen Testament die innere Befreiung des Menschen. Er soll er selbst werden. Eigentlich hieß der Titel des Buches zunächst Befreit zum Selbstsein. Jeder soll er selbst werden. Befreiheit ist nicht Beliebigkeit, sondern Freiheit ist befreit werden zum Selbstsein. Hat die alte griechische Philosophie schon gesagt. Werde, der du bist. Ich würde ergänzen, werde der, der du von Gott aus bist.
Vater bedeutet im hebräischen Ursprung, jeder von uns müsse zurück zu seinem Ursprung, von dort, wo wir herkommen. Das gelte für jeden Menschen. Und Bildung im Sinne des Menschen bedeutet nicht nur, sich Wissen anzueignen, sondern das Herausbilden, was in uns steckt, betont Matthias Beck.
Mir ein Künstler aus dem Marmorblock den Löwen herausmeißelt. Das tut manchmal ein bisschen weh und wir müssen Leidensstrecken durchleben. Aber wir müssen das Ziel dabei im Auge behalten. Das Ziel ist, dass wir Kontur bekommen, dass wir aus dem Marmorblock ein Löwe oder eine Figur werden, die Gott entspricht. Das Bild Gottes aus uns herausmeißeln lassen, so könnte man sagen. Und zwar jeder Einzelne. Das heißt, es geht genau um das Gegenteil von Uniformität. Es geht um die Unterschiedlichkeit. Was wäre eine Wiese, eine Blumenwiese im Frühjahr, wenn da nur gelbe oder grüne Blumen stünden? Da stehen gelbe und rote und schwarze und weiß ich was. Na, schwarze weniger, aber. Also jeder soll seine Individualität leben, das heißt nicht Egoismus. Wenn ich von Individualität spreche, spreche ich immer, von Gott her soll ich der Einzelne werden. Wie ein Leuchtturm, Auferstehung heißt das, steh aufrecht. Das Wort Existenz kommt daher. Der Philosoph Heidegger hat das mit KS geschrieben, existere, herausstehen. Steh aufrecht. Wir haben die Menschen klein gemacht, gedemütigt. Trau dich nicht, trau dich nicht. Doch, steh auf. Steh auf und steh ein für dich und für deinen Gott. Ich habe viele Stellen zitiert über das Endgericht. Und Sie werden sich wundern, über welche Menschen dieses Gericht am schärfsten ausgesprochen wird. Nicht über die Mörder. Der erste Mörder ist der erste Heilige, einer von den Zweien, die mit Jesus gekreuzigt werden. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ein Mörder, ein Verbrecher, ein Schwerverbrecher. Schwer verurteilt werden auch nicht die Ehebrecher oder die Ehebrecherin. Geht natürlich um Frauen. Ob die Männer das tun, kommt gar nicht vor. Ich verurteile dich nicht, sagt Jesus. Also mit denen, was wir so als Todsünde bezeichnen, geht er relativ großzügig um. Und ich nenne Ihnen jetzt drei Beispiele, mit wem er nicht großzügig umgeht. Am meisten wird verurteilt ein ganz armer Tropf. Der wird eingeladen zu einem Gastmahl. Ein König macht ein Hochzeitsmahl. Er lädt die Gäste ein und die Gäste kommen nicht. Sie haben Ausreden. Er lädt sie noch einmal ein und sie kommen wieder nicht. Der König wird zornig. Er lädt die Menschen von der Straße ein. Sie kommen, der Saal füllt sich. Der König betritt den Saal und er geht schnurstracks auf einen zu und sagt, wieso bist du nicht hochzeitlich gekleidet? Da sagt man doch zunächst, das ist ja ungerecht. Wir kommen ja alle von der Straße herein, so wie wir jetzt halt so von der Straße hereinkommen. Also entweder konnten die anderen sich umziehen oder man konnte sich ein Gewand ausleihen oder was auch immer. Aber das ist unerheblich. Der Clou liegt ganz woanders, in einem halben Nebensatz. Also der König geht auf den zu, beschimpft ihn, wieso bist du nicht anständig gekleidet? Und dann heißt es ganz einfach, er konnte darauf keine Auskunft geben. Er wusste dazu nichts zu sagen. Wenn der gesagt hätte, ich wohne 2 Stunden entfernt, wenn ich mich umgezogen hätte, wäre ich zu spät gekommen. Dann wäre alles in Ordnung gewesen. Wenn der gesagt hätte, ich bin arm, ich habe nur ein Gewand, wäre es auch in Ordnung gewesen. Aber er konnte darauf nichts sagen. Und Schwestern und Brüder, das ist meine feste Überzeugung, das ist die Situation des Christentums, zumindest in Europa. Gott wird uns fragen, könnt ihr Auskunft geben über euer Christsein? Warum seid ihr Christen? Und der wird schwerst verurteilt, hinaus mit ihm in die äußerste Finsternis. Bloß weil er ein falsches Gewand anhatte. Ist ja keine Sünde. Er konnte keine Auskunft geben. Das ist unsere Situation. Wer das Wort Gottes nur hört und es nicht versteht, dem wird es wieder weggenommen werden. Hinaus mit ihm in die äußerste Finsternis. Gebt Auskunft. Denkt nach, wer ihr seid, warum ihr sonntags in die Kirche geht. Wenn ihr keine Auskunft gebt euren Kindern und Enkelkindern, dann werden sie sich enttäuscht abwenden. Wenn ihr nur sagt, na, weil es halt immer so war und der Vater war schon katholisch und sonntags geht man halt in die Kirche. Es interessiert keinen mehr. Sie wollen Substanz. Gebt ihr ihnen zu essen, so heißt es bei der Brotvermehrung. Was geben wir den Menschen zu essen für eine Nahrung? Floskel. Wir sind durch das Leiden unseres Herrn Jesus Christus von unseren Sünden erlöst. Ich habe 10 Theologieprofessoren gefragt. Ich habe gesagt, ich verstehe den Satz nicht. Erklären Sie mir ihn. Den nächsten gefragt, hat er gesagt, naja, ist doch ganz einfach. Wir sind durch das Leiden unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz von unseren Sünden erlöst. Ich sage, Herr Professor, danke, durch Wiederholung wird es nicht besser. Ich verstehe es nicht. Einer hat mir eine gute Antwort gegeben, das war dann mein späterer Doktorvater. Ich habe in Freiburg in Dogmatik promoviert. Er hat gesagt, Erlösung besteht darin, dass einer sich nicht hat erpressen lassen. Dass einer die Liebe und die Wahrheit durchgehalten hat. Sozusagen ohne Rücksicht auf Verlust und hat sein Leben dabei verloren, ist gekreuzigt worden. Das hat mir eingeleuchtet. Können wir Muslimen erklären, was wir da in der Messe feiern? Da sagen die, das sind Kannibalen, die essen das Fleisch Christi, die trinken das Blut Christi. Was machen die da? Muslime sagen uns, ihr glaubt an 3 Götter. Deswegen gelten wir als Ungläubige. Muslime sagen, ihr sprecht von der Mutter Gottes. Gott hat keine Mutter. Recht haben sie, Gott hat auch keine Mutter. Gott selbst ist der Ursprung von allem. Also müssen wir präzise sagen, Maria ist die Mutter des menschgewordenen Logos Gottes. Gott hat keinen Sohn, sagen sie, vollkommen recht. Wir sprechen aber vom Sohn Gottes, was soll das heißen? Der Vater hat nicht den Sohn gezeugt, sondern diese Dreifaltigkeit ist ursprünglich Gottes in sich Beziehung von Anfang an, vor der Welt. Daran hängt die ganze Frage der Liebe. Gott ist in sich selbst genug, er ist die Liebe selbst. Er braucht die Welt nicht. Also kann er die Welt aus freien Stücken schaffen. Und nur wenn Gott ganz frei ist, die Welt zu schaffen, kann auch der Mensch frei sein. Daran hängt die ganze Demokratiedebatte. Die ganze Frage der Freiheit Europas, die ganze Frage der Freiheit jedes einzelnen Menschen hängt an unserem Gottesbild, meine Damen und Herren. Mit den Muslimen müssen wir das diskutieren. Was ist mit eurem Gottesbild? Gibt es Demokratie in islamischen Ländern? Ich will nicht über den Islam heute sprechen. Aber unser Gottesbild ist nicht etwas, was wir auswendig lernen müssen im Religionsunterricht, Dreifaltigkeit. Wir haben die Kinder alles auswendig lernen lassen. Ja, kleine Kinder muss man auch auswendig lernen lassen. Aber wir müssen verstehen, wozu das gut ist. Weil Gott die Liebe ist, die Liebe in sich. Er kann die Welt schaffen aus freien Stücken. Ihm fehlt nichts. Ohne die Welt würde ihm nichts fehlen. Also schafft er die Welt aus Freiheit. Sonst würden wir missbraucht werden als ein Liebesgegenüber. Wenn Gott das haben müsste, dann hätte er einen Mangel in sich. Er brauchte etwas, nämlich uns. Und er wäre nicht vollkommen. Dann wäre er nicht Gott. Also wenn wir über Gott reden, über die Dreifaltigkeit, dann müssen wir das nicht auswendig lernen und sagen, naja, das ist halt so unser Glaube. Sagen die halt alle so. Sondern hier, Feuer. Warum ist das so? Und Kinder fragen danach. Erklär mir das. Die Kinder melden sich reihenweise aus dem Religionsunterricht ab. Geht da keiner mehr hin. Jetzt haben sie ganz langsam, ich predige das seit 20 Jahren, Ethikunterricht eingeführt, damit die Kinder wenigstens was lernen, dass sie nachfragen, dass sie argumentieren lernen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Schwer verurteilt wird nicht der Mörder und nicht die Ehebrecherin, sondern der, der keine Auskunft geben kann. Schmeißt ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Der Zweite, der verurteilt wird, oder die Zweite, Talente. Du hast 2 Talente, mach 4 draus. Du hast 5 Talente, mach 10 draus. Der Auftrag Gottes ist, schöpferisch in dieser Welt tätig zu werden. Muss nicht jeder 4 Studien machen. Aber aus 5 Talenten 10 machen, das ist der Auftrag an jeden einzelnen Menschen. Gewinne etwas hinzu, was du noch nicht hattest, von dem du gar nicht wusstest, dass es in dir schlummert. Das ist Christentum. Wachse über dich hinaus, das heißt Transzendenz. Mit Gottes Hilfe selbstverständlich. Nicht Selbstoptimierung, wie die Welt das macht, mit Doping und Chips einpflanzen und so weiter. Von Gott her über sich selbst hinauswachsen. Wachstum ist das zentrale Wort. Der eine, der sein Talent vergräbt, der hat ja nichts Böses getan. Der hat ja nur gesagt, ich hatte Angst, dass du ein strenger Richter bist. Es gibt eine Form von Angst, die ist Sünde. Wenn das Leben blockiert ist, wenn das Leben nicht weitergeht, wenn das Leben sich nicht entfaltet, nehmt ihm das eine Talent weg und gebt es dem, der eh schon 10 hat. Da sagt die Welt, das ist ja ungerecht. Aber da wird die Bibel ganz streng. Genauso streng bei den klugen und törichten Jungfrauen. Die klugen Jungfrauen, Klugheit heißt, denk langfristig, bereite dich vor auf das, was noch kommen könnte. Das weiß jeder Pilot, der muss mehr Benzin mitnehmen, als er braucht. Klug sein, heute sprechen wir von Nachhaltigkeit. Denk weit nach vorne, soweit du nur kannst. Die törichten Jungfrauen werden schwer verurteilt. Die Tür ist zu, ich kenne euch nicht. Die haben ja nichts falsch gemacht. Die sind nur so durchs Leben getrottet. So, ach ja, es wird schon. Ich habe viel geritten, man muss ein Pferd versammeln, damit es 2 Meter springt. Oder Dressur geht, Piaf Passage. Am langen Zügel springt kein Pferd 2 Meter. Musik.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
In der Fokussendung von Radio Vorarlberg befassen wir uns mit der Entfaltung des Menschen zu einem erfüllten Leben. Matthias Beck, als Professor für Theologische Ethik an der Universität Wien, stellt den Gedanken des erfüllten Lebens in Beziehung mit der Befreiung des Menschen. Im Menschen sollte sich das Gute aus ihm herausbilden. Der Mensch habe dafür alle Ressourcen in sich. Er brauche aber oft einen Helfer, eine Hebamme, um diese Möglichkeiten ans Licht zu heben. Dafür braucht der Mensch Luft und Bewegungsmöglichkeiten, Auslauf, nicht eingeengte Räume und Bahnen.
Ich habe mal eine gute Predigt gehört von einem Weihbischof. Wollte jetzt nicht sagen, dass er selten ist, aber die war gut. Da hat er zwei Fußbälle mitgebracht. Einen aufgepumpten Fußball und einen ohne Luft. Und hat zu den Kindern gesagt, schaut, der Fußball, der springt. Er ist flexibel. Und dann hat er den ohne Luft auf den Boden geworfen und der blieb einfach platt liegen. Was ist der Unterschied? Der Christ muss vom Geist erfüllt sein. Springen, flexibel sein, Öl mitnehmen. Man kann ganz gut leben ohne Gott 50, 60 Jahre. Aber die letzten 20 Jahre, da braucht man zusätzliches Öl. Da wird es mühsam. Ich habe viele Menschen sterben sehen im Krankenhaus. Sie haben gesagt, Herr Doktor, mein Leben geht zu Ende, wenn ich so zurückschaue. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich wollte immer nur viel Geld verdienen. Die Frau ist mir weggelaufen. Die Kinder sind rauschgiftsüchtig geworden. Jetzt muss ich sterben bald und ich kann es nicht wieder gut machen. Das ist die Hölle, meine Damen und Herren. Wenn Sie zurückschauen auf Ihr Leben und es ist vermurkst, dann sage ich, besser früher hinschauen, um es richtig zu machen. Das ist die klugen Jungfrauen. Frühzeitig drüber nachdenken, wie geht's weiter. Auch die werden schwer verurteilt. Die Tür ist verschlossen, ich kenne euch nicht. Wer nicht am Weinstock bleibt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Die Reben werden verbrannt, sie werden ins Feuer geworfen. Wir haben sogar eine Krankheit dafür inzwischen. Das Burnout-Syndrom. Die Menschen werden verbrannt, sie werden von der Welt verbrannt, weil sie keine innere Nahrung haben. Sie sind nicht mehr angebunden. Also kommen wir zurück zum Positiven. Was sollen wir tun? Das Erste ist, Gott sei Dank hat der Abt heute die Messe nicht so begonnen, wie ich es befürchtet habe. Wir betreten die Messe und das Erste, was wir sagen, meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld. Es wäre so, als wenn Sie zum Abendessen eingeladen sind und der Gastgeber sagt als Erstes, du Idiot, du Idiot, du Idiot. Nee, normalerweise sage ich, ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist. Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt alle zu mir. Wir müssen positiv beginnen. Und das ist das Erste, wo wir sagen können, du sollst da sein, du darfst da sein, du bist willkommen auf dieser Welt. Ich freue mich darüber, also wenn es gut läuft. Frauen werden auch schwanger und freuen sich nicht so darüber. Aber wenn es gut läuft, freuen wir uns darüber. Gute Hoffnung, sagten die Menschen früher. Heute sind die Frauen eher voller Angst, ob sie alles gemacht haben, alle genetischen Analysen. Also du sollst da sein, es ist gut, dass du da bist, du bist willkommen auf dieser Welt. Und dann dieses zweite Sollen. Ich biete dir an, mach was aus diesem Leben. Du sollst Frucht bringen. Du sollst sogar mehr Frucht bringen, sagt das Neue Testament. Wir haben viel zu oft davon geredet, von gut und schlecht, das müssen wir auch tun. Aber das Neue Testament ist unglaublich anspruchsvoll. Ihr sollt nicht nur Frucht bringen, ihr sollt mehr Frucht bringen, komparativ. Ignatius von Loyola sagt, zur größeren Ehre Gottes. Ihr sollt aus 5 Talenten 10 machen. Ihr sollt sogar vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Unglaublich anspruchsvoll im wörtlichen Sinne. Gott spricht uns an und fordert uns heraus. Er ist das Wort und wir sind die Antwort. Wir Gegenworten. Anti, die Vorsilbe Anti heißt Gegenworten. Im Anfang war das Wort. Ich würde lieber das lassen. Im Anfang war der Logos. Was ist der Hintergrund? Die alten Religionen haben gefragt, gibt es Gott überhaupt? Und dann hat der Hinduismus diese vielen Götter erfunden, Brahma, Shiva, Vishnu und die griechische Philosophie, auch die römische Philosophie. Von diesen Göttern wissen wir gar nicht, ob es sie gibt. Buddha hat gesagt, weg mit den vielen Göttern, Buddhismus, Religion ohne Gott. Und dann mit dem Judentum zeigt sich Gott. Selbstoffenbarung nennen wir das. Gott spricht mit dem Volk, Dabar, er spricht. Er spricht und handelt und führt das Volk Israel aus der Knechtschaft in die Freiheit. Und dieses Wort Dabar, Gott spricht und handelt, haben wir ins Griechische übersetzt mit Logos. Das ist gut. Lassen wir es so stehen. Im Anfang war die Logik, in allem, nicht am Anfang. Im Anfang, in allem Anfang, sagt Hermann Hesse, ist ein Zauber. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Der Logos Gottes zeigt sich in allem, hoffentlich auch jetzt. Deswegen gibt es auch keinen Widerspruch zwischen Biologie und Theologie und Psychologie und Theologie und Soziologie und Theologie, weil in allem derselbe Logos steckt. Und die Wissenschaften können das mit unterschiedlichen Methoden erforschen. Die eine Welt mit unterschiedlichen Methoden erforschen. So ist die Universität entstanden. Aus der Theologie, meine Damen und Herren. Universalwissenschaft Nummer 1, immer noch in Wien 01. Warum? Weil der christliche Glaube nach Reflexion schreit. Anselm von Canterbury. Fides querens intellectum. Der Glaube sucht den Intellekt. Der Glaube sucht die intellektuelle Reflexion. Was haben wir daraus gemacht? Bis 1965 hieß Glauben, dass für Wahrheiten der Sätze, die die katholische Kirche dir zu glauben vorgibt. Das ist Sekundärliteratur. Das ist vorgekautes Fressen, meine Damen und Herren. Das ist tot. Und das spüren die Menschen und sagen, Katholiken sind dumm. Die plaudern nur nach, was man ihnen vorgibt. Die denken gar nicht. Habe ich oft genug gehört. Wir laden lieber einen Philosophen ein, der denkt, sie sind ja Theologe. Sie glauben nur, hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass ich auch denke. Ich hatte zwei protestantische gute Freunde, die sind schon beide verstorben, glaube ich, in Bayern. Die hatten 6 Kinder, sind so um die 80 schon, die Eltern. Die haben den Kindern gesagt, den 6 Kindern, ihr müsst uns eines versprechen, heiratet nie einen Katholiken, denn Katholiken sind dumm. Ich würde das so nicht unterschreiben, aber ich weiß nicht, wie ihr es hier erlebt. In Wien, die Professoren, sie schämen sich zu sagen, dass sie Christen sind und dass sie sonntags in die Kirche gehen. Wenn im AKH Wien mal eine Messe ist, ich habe da öfter mal eine Messe gefeiert im Krankenhaus, dann schleichen so manche Professoren so ganz an der Wand entlang und schnell hinein in die Kapelle, dass sie bloß keiner sieht. Und manche sagen es mir wörtlich, ich gehe ja auch ab und zu in die Kirche, aber sag's meinen Kollegen nicht. Wenn ich sage bei einem wissenschaftlichen Vortrag, dass ich Priester bin, dann stürze ich im Ansehen der Menschen gleich um 100% ab. Mir hat mal jemand gesagt, Sie sind doch ein ganz intelligenter Typ, wieso können Sie zu diesem Verein noch dazugehören? Da habe ich gesagt, weil es kein Verein ist. Es geht um die Frage nach Gott. Und das ist wichtig. Wir haben leider ziemlich abgewirtschaftet. Wir haben spirituell abgewirtschaftet, wir haben intellektuell abgewirtschaftet und wir haben die Menschen nicht aufgeklärt darüber, wozu das eigentlich gut sein soll. Aber ich will heute nicht negativ reden, schon gar keine Kirchenkritik üben. Ich leide nur darunter, dass das Christentum meiner Überzeugung nach, ich habe mich mit allen Religionen befasst, das Beste ist, was es auf der Welt gibt. Und das Beste dürfen wir nicht unter Wert verkaufen. Das ist die größte Sünde. Das Gute muss gut werden, das Große muss groß werden. Mir hat gestern einer gesagt, ich habe auch bei den Grabesrittern in Frankfurt gestern einen Vortrag gehalten, ich habe oft das Bild gebraucht vom Ferrari. Christentum ist wie Ferrari und das muss man gut steuern lernen. Ein Gogomobil, da kann man mal ein bisschen rechts und links mit 20 Stundenkilometer. Aber bei 360 fährt man schnell in den Straßengraben. Und der alte Herr gestern aus dem Grabesritterorden vorgestern sagte mir, Sie haben uns heute den Tag über beigebracht, wie man ein Ferrari steuert. Da war ich ganz stolz drauf. Darum geht es. Ein großes Gut, was wir in zerbrechlichen Gefäßen mit uns tragen.
In dieser Auseinandersetzung mit dem Religiösen geht es dem suchenden Menschen vor allem um die ihn erhaltenden und die das Leben fördernden Kräfte. Hier hakt Professor Beck ein und redet von einem kirchlichen Abwirtschaften in Bezug auf Spiritualität und geistige Auseinandersetzung. Beck macht es an seiner eigenen Ausbildung fest.
Als ich im Priesterseminar war, 5 Jahre lang, haben wir ein einziges Mal 2 Stunden über Beichte geredet. 2 Stunden in 5 Jahren. Eines der wichtigsten Instrumente heute. Was haben wir in der Medizin gelernt? Wie man ein Gespräch führt, wie nonverbale Kommunikation geht, welche Fragen man stellen darf und so weiter. Wie man ein Gespräch strukturiert. Nichts. Priesterausbildung soll er nicht sein, schlecht. Großteil schlecht. Wenn Piloten so ausgebildet würden wie die Priester, jede Maschine Bruchlandung. Wenn Chirurgen so ausgebildet würden, jeder Patient tot. Priester brauchen keine Fortbildung. Mein Bruder ist Orthopäde, sagt, wenn ich mich nicht fortbilde und mache einen Fehler, gehe ich ins Gefängnis. Priester brauchen das nicht. Also, sie sollen es tun, sie tun es auch, aber zu wenig. Aber lassen wir die Kirchenschelte, bleiben wir beim Richtigen, kommen wir zurück. Was sollen wir also tun? Ein Baum hat alles in sich. Nehmen Sie einen Samen von einem Apfelbaum. Der hat alles in sich, der trägt den ganzen Baum in sich, aber er braucht Zeit der Entfaltung. Und was braucht er noch? Einen guten Grund und Boden, aus dem er seine Nahrung zieht. Wir brauchen auch einen guten Grund. Wir haben alles in uns. Da sagen die Menschen, ja, aber wozu soll ich dann mein Kind taufen lassen? Weil das, was wir in uns haben, zur Entfaltung kommen muss. Und dazu brauchen wir Nahrung. Wenn der Mozart nicht trainiert hätte, wenn er nicht Klavier gespielt hätte, wäre er nie ein guter Musiker geworden. Deswegen heißt es in der Messe so schön, die Texte sind gut, Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Der Mensch trägt die Talente in sich, sagen in den Genen, wie auch immer. Aber diese Talente müssen entfaltet werden. Und die Sakramente sind Heilmittel dazu, Hilfsmittel, wie ein Medikament ein Hilfsmittel ist, damit ich wieder gesund werde. So ist ein Sakrament ein Heilungsmittel, ein heiliges Heilungsmittel. Wir sprechen vom Heiland. Das ist der Ganze. Der Arzt, Christus, der Arzt. 50% der biblischen Geschichten sind Heilungsgeschichten. Der Mensch soll heil werden, ganz werden. Macht das Spielzeug wieder heile, sagen die Kinder. Wir nehmen das nicht ernst. Was gehört dazu, lernen wir in der Firmung. Die 7 Gaben des Heiligen Geistes haben wir auswendig gelernt, aber wir nehmen es nicht ernst. Die erste Gabe ist Erkenntnis, meine Damen und Herren. Christlicher Glaube soll zur tieferen Erkenntnis führen. Credo ut intelligam, Anselm von Canterbury. Ich glaube, damit ich einsehe. Das Neugierdeverhalten galt im Mittelalter als Sünde. Frag nicht so viel. Auch bei der Erziehung der Kinder. Mein Vater hat mir noch gesagt, Bibel durften sie nicht lesen, nur Katechismus. Lest Bibel, ihr müsst Jesus Christus kennenlernen, mit Kommentaren. Man kann nicht alles verstehen, was da drin steht. Also Christ werden heißt die Beziehung pflegen. Christentum ist auch keine Gesetzesreligion. Es ist eine Beziehungsreligion. Es gibt nur ein Gebot der Liebe und das wieder in der Dreifaltigkeit. Gottesliebe, Selbstliebe, Nächstenliebe. Du sollst dich lieben. Du sollst und darfst dich lieben. Selbstliebe geht nur, wenn ich geliebt bin. Ich bin ja nicht ganz fertig. Ich bin ja unglücklich. Ich bin hässlich vielleicht. Nur wenn Gott mich ganz liebt, kann ich mich auch selber lieben. Selbstannahme ist ein anderes Wort dafür. Ich kann mich selber annehmen. Und erst wenn ich mich selber annehmen kann, kann ich auch den anderen annehmen. All das sind nicht Dinge, die man auswendig lernen muss, sondern die gehören zu unserer Existenz. Anders kommt es nicht zur Entfaltung. Thomas von Aquin sagt einen harten Satz, was ist Sünde? Aversio a Deo et conversio ad creaturam. Ich übersetze es, Abwendung von Gott und Hinwendung zu Menschen. Dann sagen die Menschen, ja, aber wir sollen doch Nächstenliebe, ja. Paulus würde sagen, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Warum ist das so? Was ist Sünde? Sünde kommt von Absondern, weil ich mich absondere von dem Urgrund, der die Kraft gibt, von dem Weinstock. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, nichts. Nichts Substanzielles jedenfalls. Wir können viel rumwurschteln in der Welt, aber nichts Substanzielles. Jesus sagt von sich selber, aus mir selbst heraus kann ich nichts tun, nur die Anbindung an den Vater. Jesus war 100% angebunden an den Vater. Er war in allem uns gleich, außer der Sünde heißt, er war 100% eins mit dem, was der Vater von ihm wollte. Dein Wille geschehe, beten wir im Vater unser. Das ist keine Fremdbestimmung, so wie ich den Willen meiner Mutter erfülle oder den Willen meines Chefs oder den Willen meiner Ehefrau. Das ist immer ein Stück Fremdbestimmung. Den Willen Gottes zu tun ist genau das Gegenteil. Den Willen Gottes zu tun heißt, zu meiner Entfaltung zu kommen. Es gibt einen Satz, mit dem endet das Buch. Die Herrlichkeit Gottes ist das gelingende Leben. Gott ärgert sich nur über eines, wenn dein Leben misslingt. Thomas von Aquin, du kannst Gott nicht beleidigen, es sei denn, du schadest dir selbst oder dem anderen, könnte man sagen. Warum ist Sünde Sünde? Warum soll ich das nicht tun? Warum soll ich mich von Gott nicht abkoppeln? Weil mein Leben darunter leidet. Das ist der einzige Punkt. Nicht, weil ich das System der Kirche verletze. Auch das wäre so ein wichtiger Punkt. Paradigmenwechsel in Rom. 2 Päpste in Anführungsstrichen. Der eine stand noch für das System, der andere steht für den Menschen. Wenn wir dem Menschen nicht dienen, wenn wir nicht jedem Einzelnen dienen, dass er ein Leuchtturm wird, dass sein Leben zur Entfaltung kommt, dass er aus 5 Talenten 10 machen kann, dass er Auskunft geben kann, dass er klug ist wie die klugen Jungfrauen, dann hat die Kirche keinen Sinn. In der Ewigkeit gibt es die Kirche nicht mehr. Sie ist ein innerweltliches Instrument, ein Sakrament, ein Hilfsmittel, ein heiliges Mittel, um dem Menschen zu helfen, der Tempel des Heiligen Geistes zu werden. Jeder Einzelne auf seine Weise, jeder von uns soll das Wort Gottes wie die Maria auf die Welt bringen, auf seine individuelle Weise. Und das strahlt aus. Dann brauchen wir auch nicht mehr zu fragen, was müssen wir tun, sondern es strahlt von selbst. Das sieht man bei den Heiligen. Sie haben einen Heiligenschein in der Kunstgeschichte. Die Atmosphäre verändert sich.
Professor Matthias Beck schreibt in seinem Buch, dass jedes Sollen und Müssen als ein Müssen in Freiheit gedacht ist. Der Mensch könne es natürlich auch lassen. Allerdings, wenn der Mensch die Freiheit erlangen wolle, müsse er manches tun. Wenn du leben willst, musst du essen und trinken. Wenn du eine Autofahrt überleben willst, musst du in der Kurve die Geschwindigkeit reduzieren. Und wenn du Musiker werden willst, musst du deine Talente entfalten und somit üben.
Karl Rahner spricht davon, dass der Mensch, einer der großen Jesuiten, ein positiv Einmaliger werden muss. Ein positiv Einmaliger. Es wäre gut gewesen, für den Franz von Assisi das Geschäft des Vaters zu übernehmen. Aber es war besser, auf alles zu verzichten. Und er musste das Bessere wählen, sonst wäre sein Leben gescheitert. Als du jung warst, konntest du dein Leben selber in die Hand nehmen. Als du älter wurdest, hat dich jemand anders gegürtet und geführt, wohin du nicht wolltest. Deswegen haben die Franziskaner so eine weiße Kordel um. Jemand anders gürtet dich und führt dich, wohin du nicht willst. Aber dieses, wohin du nicht willst, führt zum Letzten, zur Erfüllung deines Lebens. Das muss man ein für alle Mal verstehen, dieses Paradoxon. Wenn ich mich auf den Willen Gottes einlasse, wird mein Leben zur Erfüllung kommen. Und das ist der Auftrag Jesu Christi an jeden von uns. Ihr sollt das Leben in Fülle haben. Dazu bin ich auf diese Welt gekommen. Gott will mir dienen, das ist der einzige eigentliche Begriff von Gottesdienst. Gott will mir dienen, damit mein Leben zur Entfaltung kommt. Könnt ihr am grünen Donnerstag darauf achten. Er wäscht den Jüngern die Füße. Er will mir dienen, damit mein Leben zur Entfaltung kommt. Und so wie er mir gedient hat, so sollen wir dem Nächsten dienen. Und die zweite schwierige Stelle ist, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Da sagt doch jeder, ja, aber Christentum ist doch eine Friedensbotschaft. Wieso jetzt das Schwert? Zumal an anderer Stelle steht, wer durch das Schwert kämpft, wird durch das Schwert umkommen. Steckt dein Schwert in die Scheide. Also das Schwert kann es nicht sein, mit dem ich Krieg führe. Es ist das Schwert, was falsche Bindungen durchschlägt, den gordischen Knoten. Wiederum das Schwert, das mein Leben blockiert. Was immer das ist, müssen nicht immer die Eltern sein. Können strukturelle Sünden sein. Kann in der Politik liegen. Keine faulen Kompromisse machen. Das heißt jetzt nicht, dass ich überall reinschlagen soll. Aber der faule Kompromiss führt zum Absterben des Lebens. Noch einmal Franz von Assisi, wenn der den faulen Kompromiss gemacht hätte, naja, meinem Vater zuliebe, verzichte ich auf meinen Lebensweg, gehe nicht ins Kloster, übernehme den Laden zu Hause, dann wäre der Franz von Assisi unglücklich geworden und er hätte letztlich auch seine Mitmenschen unglücklich gemacht. Es gibt bei Immanuel Kant, bei dem trockenen Protestanten, eine Stelle in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Da sagt er, ein Mensch hat eine Pflicht zum Glücklichsein. So schroff würde ich es nicht sagen. Aber die Begründung ist vernünftig. Er sagt, wenn du unglücklich bist, machst du auch die Menschen unglücklich. Also ich fasse zusammen. Die griechische Philosophie hat gesagt, was sucht der Mensch? Aristoteles Tugendethik. Er sucht sein Glück. Eudaimonia, dem guten Geist folgen. Wir setzen das Wort im Christentum. Du sollst dem Heiligen Geist folgen. Noch einmal, das ist keine Fremdbestimmung, sondern Hinführung dazu, dass ich meine Identität finde, meine Berufung finde, die Fülle in meinem Leben finde. Jetzt wissen wir alles, dass das so ideal nicht geht, vieles ist blockiert und so. Aber das Ziel muss sein, dass wir jeden zu seiner Entfaltung bringen, dass jeder aus sich das herauslassen kann, was Gott als Bild in ihn hineingelegt hat. Und wenn wir uns dazu helfen würden, dann sähe die Welt fröhlicher aus, die Menschen sehen erlöster aus, und das Christentum wäre wieder attraktiver. Da brauchen wir keine Programme. Wir müssen nur jeder leuchten. Und das wäre schön, wenn das gelänge. Jeder ein Leuchtturm. Vielen Dank.
In der Fokussendung von Radio Vorarlberg hörten Sie die Teilwiedergabe eines Vortrags von Universitätsprofessor Dr. Matthias Beck. den er auf Einladung des Laienordens der Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem in der Aula Bernardi im Zisterzienserkloster Mehrerau in Bregenz gehalten hat. Noch ein Hinweis auf sein Buch, auf das sich der Inhalt des Vortrags von Matthias Beck bezogen hat, Was uns frei macht für eine Spiritualität der Entfaltung. Dieses Buch von Matthias Beck ist im Styria Verlag erschienen.
Fokus. Eine Bereicherung fürs Leben.
Tonmeister Christoph Holzer und Janne Schmidl als Gestalter dieser Sendung freuen sich über neu hinzugewonnene Erkenntnisse. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Dabeisein. Wir verabschieden uns mit der Empfehlung. Machen Sie es gut.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.